Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, diese Rollendefinition und Berechnungsvorgabe, das heißt oft einmal ein Stiefkind, nicht? Weil es eine trockenknochene, harte Arbeit ist, sage ich mal Papierarbeit, ja, muss man nicht zwingend machen, aber im Prinzip ist keine IT-Aufgabe, sondern eine Organisations- und Management-Aufgabe, ohne die allerdings der ganze Betrieb dann schwierig zu handhaben ist. Mhm. Auch nicht konform, nicht? Konform. Super. Du, jetzt hast du immer ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich dann unbedingt noch mit dir durchgehen will. Du hast auch Building Information Management, BIM, in den Mund genommen. Und da hast du eine sehr hohe Jahrzahl davor gesetzt. Also du hast schon sehr früh damit angefangen. Mhm. Und mein letzter Podcast zu dem Thema ist auch schon ein paar Jahre her. Und da war ja nach wie vor das Thema, oder ich höre immer noch, dass diese Menge an Datenpunkten, diese Menge an Modellen zu verwalten, zu generieren, zuerst einmal zu bekommen, zu verwalten, unglaublich schwierig ist. Wie ist denn da dein aktueller Stand? Wie siehst du das Thema? Wie siehst du die Zukunftsentwicklung? Und was kannst du jetzt als mit MyBauOffice oder als Bauunternehmer dazu beitragen?
Ja, also wir sind ja in das Thema relativ früh eingestiegen, im Jahr 2011. Da waren überhaupt die Pioniere unterwegs in Österreich und auch in Tirol. Da gibt es einige in Tirol davon, die damit begonnen haben. Und ich hatte ursprünglich die Idee, das mit Kooperationspartnern zu machen, mit Architekturbüros, mit Statikbüros etc. Bin dann aber je gescheitert, weil einfach die Interessenslagen zu unterschiedlich waren. Bin aber am Thema drauf geblieben, weil es mir wichtig war und habe dann gesagt, okay, wenn wir das so nicht in Kooperationsverhältnissen zustande bringen, dann müssen wir uns die Leute selber suchen. Dann haben wir begonnen, selber Architekten, Statiker, Haustechnik und so weiter anzustellen. Das heißt, damit wir zu fixen Teams kommen, ja, die einfach beständig zusammenarbeiten. Das ist ganz entscheidend. Gerade wenn es um so ein komplexes, integriertes Gebäudemodell geht, muss man sich aufeinander verlassen können, wer was da drinnen tut, damit es auch funktioniert. Und das ist ganz anders, wie die Branche arbeitet. Denn die Branche arbeitet ja so, wir spielen Fußball-Europameisterschaft. Bei jedem Spiel ein völlig neues Team, ein anderer Trainer und neue Regeln. Aber wir werden Fußball-Europameister. So arbeitet die Branche und das ist im digitalen Gebäudemodell halt unglaublich schwierig, weil bis das Team zusammengefunden hat, ist ja die Baustelle meistens schon wieder fertig. Ja? Oder verursacht unheimliche Mehrkosten. Das heißt, wir müssen es auch am Ende so sehr effizienter werden, das ganze Thema. Und es soll ja auch qualitätssicherer werden. So wie wir es jetzt aufgestellt haben, funktioniert sehr gut. Wir haben ein fixes Team aus allen Fachdisziplinen. Wir haben uns für Software-Systeme entschieden, das keine Schnittstellen benötigt, weil es mit der Zentraldatenbank für alle Fachdisziplinen arbeitet, in einem sogenannten Zentralmodell. Ja, das gibt es nur eines, das ein Zentralmodell arbeitet, wo man also zeitgleich und parallel im Modell arbeiten kann, Architekten, Tagwerksplaner und Gebäudetechniker. Und wir haben uns einen eigenen Standard gegeben, der noch beherrschbar ist. Es gibt also Standardisierungsbewegungen in der Branche, die aber alle scheitern, weil sie nie fertig werden oder weil sie so komplex werden, dass auch wieder keiner verwenden kann. Also wir haben selber einen beherrschbaren Standard für uns. Und ich kann heute sagen, dass wir bei uns im Haus, also wenn wir Planungen machen, dass sehr effizient sind und sehr wettbewerbsfähig sind. Wir können da wirklich zu sehr kosteneffizienten Honoraren das am Markt anbieten bei enorm hoher Planungsqualität. Also da sehe ich auch einen gewissen Vorteil gegenüber vielen klassischen Planungsbüros, die diese Technologie noch nicht in der Intensität einsetzen, weil das ist ja oft so, der Architekt macht nur das Architekturmodell, der Statiker will mit dem Modell gar nichts tun, der ist nur in 2D und der Gebäudetechniker hat wieder ein anderes 3D-Modell mit anderen Software und dann spült man die Dinge, mischt man die irgendwie zusammen und die haben nie den aktuellen Stand und. Also da, glaube ich, sind wir gut unterwegs, was die Planung betrifft. Wo wir noch einen langen Weg vor uns haben, ist, wie wir das Modell auf die Baustelle bringen. Das steht derzeit am Bauzahn, kann man sagen, und schaut dort irgendwie rein. Auf der Baustelle arbeitet man dann wieder sehr konventionell. Wir haben schon teilweise Monitore auf den Baustellen, wo sich der Polier das Modell anschauen kann, mal einen Schnitt machen kann oder eine Menge rausziehen kann. Das schon, ja. Aber dann der Produktionsprozess und so weiter, der läuft dann doch noch sehr, sehr klassisch ab. Und da glaube ich, wird es noch einige Zeit brauchen, bis wir das Modell auch wirklich für unsere Produktion auf der Baustelle zum Vorteil einsetzen können. Aber es gibt jetzt schon erste Ansätze, was Maurerroboter zum Beispiel betrifft, was Schalungsroboter betrifft, etc. Und all die brauchen zur Anstrengung durch so ein digitales Gebäudemodell. Ja. Also wenn Sie irgendwann einmal diese Roboter durchsetzen sollten, dann sind wir bereits bestens darauf vorbereitet. Die sind aber derzeit auch noch in einem sehr frühen Stadion und noch nicht gut und effizient einsetzbar, für uns zumindest nicht. Aber irgendwann wird das kommen und dann hat das Modell noch auch einen größeren Vorteil, als es heute hat. Wir waren heute in der Schweiz, da gibt es Kollegen, die sind dort bereits weiter, hat aber ein bisschen damit zu tun, dass die auf der Baustelle noch mehr Führungsebenen haben und damit über mehr Ressourcen verfügen. Die machen schon die komplette Baustelleneinteilung, Baustellenvorbereitung modellbasiert auf der Baustelle. Auch die Schalungsplanung, das war für uns sehr spannend und interessant zu sehen. Die haben damit auch sehr gute Ergebnisse. Da haben wir bei uns ein bisschen strukturelles Problem, wir sind aber dran, das auch bei uns entsprechend umzusetzen. Also summa summarum, auch wenn es mühsam war, unglaublich viel Geld gekostet hat, wir sicher da und dort uns ein bisschen verrennt haben, muss ich sagen, das BIM ist für uns unabdingbar, ein ganz wichtiger Prozess und sind ganz wichtige Software-Tools, wo wir in der Planung bereits den Vorteil sehen, ja, aber in der Ausführung noch einiges vor uns haben, damit auch dort der Mehrwert gegeben ist.
Also da habe ich jetzt gerade ein Claim, ist mir ins Auge gestoßen, die Zukunft baut mit.
Ja.
Das trifft ja wunderbar, da hast du da über bald 15 Jahre an der Zukunft gebaut, um wettbewerbsfähig zu sein und dann noch mehr wettbewerbsfähig sein zu werden. Und ehrlich gesagt, das freut mich wahnsinnig, dass man das immer so vorausschauende und so auch starke Unternehmen gibt, die sich das auch leisten können und wollen, in so eine Technologie lang anhaltend zu investieren. Und da die Geduld haben. Ich habe kleine einige, die Geduld schon ein paar Mal weggeschmissen haben in dem Bereich. Okay. Du hast jetzt gerade nochmal was gesagt, Austausch mit anderen und gemeinsam, und ein bisschen passt das BIM ja auch dazu, nicht? Weil wir viel Datenaustausch gemeinsam haben, im Modell. Hat er das von Community-Gedanken gesprochen? Ich habe so mitgekriegt, du bist relativ viel in der Branche unterwegs, vielleicht nicht bei den zwei, drei größten Mitbewerbern, aber bei vielen anderen in Europa. Was treibt die da an, dass du da auf Reisen gehst und dann mal schaust, was machen die anderen und mit denen in den Austausch gehst?
Ja, das sind vielleicht zwei Ebenen. Einerseits bin ich natürlich, nachdem ich schon sehr lange Wirtschaftskammerfunktionär bei Unternehmen tätig bin, interessiert an einer Entwicklung in der Branche und auch der Branche selber. Das ist eine gewisse intrinsische Motivation, wo ich auch das mitbekommen habe von meinem Vater, der war auch schon tätig, wo man einfach sagt, okay, man soll sie auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder einbringen. Andere gehen zur Feuerwehr, zur Rettung oder zum Verein. Ich habe mich entschieden, dort in der Wirtschaftskammer tätig zu sein. Das hat eher wirklich Interesse, die Branche kennenzulernen, sie voranzutreiben und auch die Branchenspielregeln irgendwo mit beeinflussen zu können. Das ist die eine Ebene. Und die zweite ist dann eher die unternehmerische Ebene, um auch von den anderen zu lernen. Man trifft dann doch immer wieder auf Kollegen, die gewisse Dinge auch deutlich besser machen als wir, und zu schauen, okay, was kann man da vielleicht bei sich selber implementieren und übernehmen, und was kann man selber bei sich einführen, um dann auch wieder besser zu werden. Auch das ist natürlich spannend. Das geht so weit, dass wir dann auch laufend an Benchmarks teilnehmen. Es gibt so eine Benchmarking-Gruppe für KMU-Baubetriebe in Österreich, wo wir dann schon seit 30 Jahren mittun und uns dort auch bewerten lassen und sehen, wo stehen wir denn da im Verhältnis zu anderen Kollegen. Oder wo wir ein gemeinsames Unternehmen mit fünf anderen Mittelständlern haben, die Smart Construction Austria, wo wir gemeinsam forschen und entwickeln und uns auch laufend austauschen. Also das Ganze geht dann auch schon sehr weit in solche Ebenen hinein, wo das dann eine Kontinuität bekommt und auch eine Tiefe bekommt, weil man dort auch, wie gesagt, zum Beispiel gemeinsame GmbH gründet. Ja. Und wie gesagt, es gibt die zwei Ebenen, Interesse für die Branche was zu tun, aber natürlich auch das unternehmerische Interesse zu sehen, wo gibt es denn noch Elemente, die wir übertragen könnten in unser Unternehmen.
Sehr schön. Und offenbar hast du da genug Offenheit, dich dann eben auszutauschen und mit anderen offen über die Herausforderungen zu sprechen. Nicht? Weil cool darstellen tut sich ja gerne mal einer. Aber wirklich zu sagen, du, da zwickt oder mach, das ist eine coole Lösung, magst du mal mehr erzählen, das ist dann der nächste Schritt.
Genau.
Ein Thema, das hast du eh schon kurz angerissen, was ja in jedem Digitalisierungspodcast jetzt rein muss, ist natürlich die künstliche Intelligenz, KI, das müssen wir jetzt für den Algorithmus sagen, nochmal ein paar KI sagen. Ja. Du hast gesagt, dass du natürlich dann eine Datensammlung, ein Data Warehouse vorhält, schon für KI-Anwendungen. Ja. Wie weit ist denn das schon gediehen oder was magst du dazu sagen? Was könnten da sich noch alles auftun in eurem Bereich?
Ja, wir haben eigentlich schon begonnen, eines aufzubauen, aber von einer älteren Technologie und dann waren wir heuer auf der Microsoft Ignite, ja, in Wien Anfang des Jahres und dort wurde die neueste cloudbasierte Technologie vorgestellt, wie man so ein Data Warehouse sinnvollerweise aufbauen kann, damit es dann auch vorbereitet ist, eben nicht nur für BI, sondern auch für KI-Systeme. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir da jetzt am alten System weiter tun, machen wir den Change dorthin. Haben aber durchaus jetzt ein bisschen Herausforderung gehabt, alle Daten unseres ERP-Systems dort hineinzubringen. Das ist zwar relativ offen, aber gerade die Einzelprojektdaten waren jetzt durchaus ein bisschen schwierig, dort hineinzubringen. Wir haben aber jetzt ein deutsches Startup gefunden, dass das schon für einen anderen Kunden gelöst haben und die lösen das jetzt auch für uns, damit wir die Daten dort hineinbringen. Und wie gesagt, die Idee ist, dass wir wirklich alle Daten, die wir im Haus haben, dort hineinbringen können oder den Teil, den wir da brauchen, sinnvollerweise, aber dass wir auf alle einen Zugriff haben, die in das Data Warehouse hineinbringen können, das liegt dann bei uns in der Cloud. Und von dort aus dann unsere verschiedenen Dashboards fahren, BI-Auswertungen etc. fahren und dann in einem zweiten Schritt auch den eigenen KI-Assistenten, MyBauFus Assist wird er dann heißen, dort entsprechend entwickeln, damit er auch darauf zugreifen kann. Und das Ganze ist aber so offen und transparent gestaltet, dass man das von der Grundstruktur und von der Grundüberlegung her auch auf andere Unternehmen übertragen kann, die vielleicht mit anderen ERP-Systemen oder AFA-Systemen arbeiten, aber die Grundidee, die dahinter steht. Und ich war ein bisschen überrascht, dass das gar nicht so einfach ist, ja, dass das durchaus ein bisschen Herausforderung ist, sowas stabil und sinnvoll und gut aufzubauen, obwohl mein Mitarbeiter dort Experte ist, genau das hat auch in der Industrie gemacht über viele Jahre, dass das durchaus ein bisschen Challenge ist und mir ist dann auch klar geworden, dass das vielleicht eine der grob unterschätzten Aufgaben bei uns in der Baubranche oder in den Bauunternehmen ist, dass man auch seine Daten irgendwie sauber hält, strukturiert. Da gibt es die große Diskussion, da gibt es natürlich auch viele, die sagen, es ist völlig egal, eine KI kann auch mit einem Datensauhaufen was anfangen, ja, und die findet trotzdem alles raus, weil die ist so super gescheit, dass dem alles kann, der Meinung sind wir eher nicht, ja. Wir glauben schon, dass es noch irgendeine Struktur braucht und man irgendwie schon noch checken muss, ob es sich bei der Zahl, keine Ahnung, um eine Gewichtsangabe handelt oder um Euro handelt oder sonst was. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Wir haben uns auf alle Fälle für doch ein strukturiertes Datenmanagement entschieden, auf dem wir dann das entsprechend aufbauen. Und das ist die große Aufgabe für nächstes Jahr. Wir haben schon einige Prototypen gebaut und sehen schon, wo die Reise hingeht. Und wir freuen uns schon sehr, wenn das dann endlich Jänner, Februar soll so weit laufen, dass es stabil läuft, dass wir auf das draufsetzen können. Und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren da einiges an Auswertungen entwickeln werden, die uns hoffentlich dann auch weiterbringen. Das ist ja das Ziel, ja, nicht nur, dass man was hat, dass uns die auch weiterbringen. Und ich kann es heute noch gar nicht ganz abschätzen, was uns dann vielleicht für die Verknüpfung von BIM-Daten mit ERP-Daten, mit MyBauOffice-Daten bringen kann. Wir werden da sicher vielleicht neue Sichten auch auf das Unternehmen oder auf Projekte bekommen, die wir jetzt noch gar nicht so sehen. Ja. Wir lassen uns jetzt mal auf das Thema ein. Jetzt bauen wir mal das Fundament, das ist das Data Warehouse. Und dann beginnen wir dort entsprechend die Hochbauten draufzusetzen. Aber ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren, da bin ich jetzt fest davon überzeugt, dann sagen wir, das war gescheit, dass wir es so begonnen haben, sehr solide, auf einem stabilen Fundament, damit wir dann alle Möglichkeiten haben, die die heutige Welt bietet. Wie gesagt, ob das BI oder KI ist, mit denen nehmen wir dann auch was anzufangen.
Ja, ja. Ich bin überzeugt, dass da was wirklich ein großes, tolles Fundament baust. Wenn man so denke, wenn ich mit unserem ERP-System mit der mehrdimensionalen Auswertung spiele, wo man nicht von KI spricht, sondern also von BI, ich sage immer, da kriege ich Antworten auf Fragen, die ich noch nicht einmal gekannt habe, also die Fragen. Das Thema, wo du sagtest, von wegen strukturierte Daten, unstrukturierte Daten, ich glaube, da liegt ein Missverständnis auch in der Wahrnehmung, in der allgemeinen vor. Die Sprachmodelle, die ja Teilbereich der künstlichen Intelligenz sind, also die im Moment gerade so populär sind, die können mit unstrukturierten Daten umgehen, wenn es Text ist. Also wenn es Prosa ist, wenn viel, wenn es Roman ist, auf gut Deutsch, also wenn du einen Baustellentagesbericht hast oder mein Baustellentagebuch, dann wird das schon klappen. Wenn du allerdings dann wirklich Zahlen, Daten, Fakten drinnen hast, in der, vielleicht in tabellarischer Form, dann hilft das ein Sprachmodell genau gar nichts, weil es nicht weiß, was 7 ist. Wie du es gesagt hast, ist das jetzt
Ja.
Meta und warum ist das Meta und was
Genau.
bringt das? Und da muss man schon dann eine gewisse Struktur reinbringen. Und da ist extrem viel Musik drin, darf selber einige KI-Lösungen in dem Bereich begleiten, die dann wiederum bei uns der Hosting anstreben, bei uns lokal, wo es genau um diese Kombination geht aus künstlicher Intelligenz im Sinne von jetzt Sprachverständnis plus Automatisierung, sagen wir dabei Data Warehouse, Daten verstehen und das in Kombination ist für Branchensysteme ein unglaublicher Mehrwert. Also da ist ein Riesenhebel drin. Ist vielleicht nicht so sexy jetzt wie irgendein Chatfenster im Internet, allerdings für die, die was wirklich damit arbeiten, ein Riesenthema. Da hast du wirklich eine coole Basis geschaffen, bin ich, wenn ich mir das anmaßen darf, das so zu beurteilen. Du, dann, ja, wollte ich jetzt was sagen?
Ich wollte nur sagen, übrigens Tagesberichte, da stehen auch viele Zahlen drinnen. Ja. Also es ist nicht nur Sprache, die Sprache ist manchmal unverständlich, die da drinnen steht. Speziell, wenn sie händisch mit Dialekt geschrieben sind. Also es gibt am Bau fast nichts, wo nicht irgendwo Zahlen sind. Und deshalb bleiben wir eben, wie du es eh bestätigt hast, dass man schon eine Struktur benötigt, ja, und nicht nur ein Sprachmodell drüber laufen lässt. Und deshalb tun wir uns das halt jetzt einmal an. Aber eben diese große Diskussion, die wir schon auch mit Kollegen haben. Ja, wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden und ich glaube, dass uns der langfristig für uns der bessere Weg ist, sagen wir mal so. Ja.
Das verstehe ich absolut. Gerade heute habe ich mich gescherzt mit jemandem drüber, der es gesehen hat, dass ich am Tablet die Hand geschrieben habe und sage, wer kann das lesen? Jetzt zum Teil kann ich es echt selber nicht mehr lesen.
Ja.
Also schnell was mit. Allerdings, wenn ich dann in dem Text was suche, die KI erkennt, was ich geschrieben habe. Faszinierend, was da geht.
Okay, ja.
Also für Arztbriefe perfekt geeignet. Du hast mir dankenswerterweise dein Firmenmagazin geschickt. Mit dem bezeichneten Namen Fundament.
Ja.
Welche coole Geschichte. Riecht nur ganz frisch. Die Ausgabe 15, du hast mir schon vorher verraten, zweimal im Jahr gibt es das raus. Ganz analog, richtig zum Angreifen. Sehr erfrischend. Und da habe ich gesehen, und davor schon gehört, du bist ja auch ein Kollege quasi, ein Podcaster.
Ja.
Wahnsinn. Du, seit wann machst du das? Warum machst du das? Und wer ist denn der Zielgruppe und wo findet man denn?
Ja, wir machen das jetzt gut seit einem Jahr. Eigentlich ist es ein bisschen darum gegangen, nachdem ich nach 16 Jahren meine Funktion als Landesinnungsmeister abgegeben habe und in diesen 16 Jahren noch viele Leute im Bau kennengelernt habe, um auch dieses Netzwerk zu nutzen und mit vielen Leuten dort auch sprechen zu können. Haben wir gesagt, okay, wir führen dort einen Podcast ein. Es gibt also am Bau in Österreich nicht sehr viel gescheit, sage ich jetzt mal, im Podcast. In Deutschland gibt es ein paar, in Österreich gibt es dort nicht sehr viel. Also so gesehen haben wir gesagt, okay, da könnte man einen gewissen USB haben, dort in der Richtung was zu machen, das zu nutzen. Und ich versuche den auch schwerpunktmäßig auch immer unter dem Thema Zukunft am Bau und Digitalisierung, ja, schwerpunktmäßig natürlich auch vom Fokus her ablaufen zu lassen, aber auch das Thema Mittelstand, das mir sehr wichtig ist. Also ich berede auch mit jedem, auch mit den großen Kollegen, die dort reden, wie sie den Mittelstand, die Zukunft des Mittelstandes und des KMU-Bereiches sehen. Also das war die Idee und so haben wir dann das gemeinsam mit der Agentur aufgebaut. Der wird bei uns moderiert von einer Moderatorin und das sind zwei oder drei Gespräche, die wir dort haben, mit einerseits mit bekannten, prominenten Persönlichkeiten aus der Baubranche, wie zum Beispiel Christoph Acher oder Heimo Scheuch von der Wienerberger oder Peter Kramer von der Swideske, der CEO, aber auch mit Mitarbeitern von mir. Ja, also demnächst kommt auch einer mit unserem Architekten Ivan Dadic oder in Zukunft werde ich auch mit einem Polier reden oder mit den Reinigen reden. Also ich möchte schon das Baugeschehen umfassend aus allen Ecken beleuchten und das dort entsprechend anschauen. Und wir haben sehr gute Zugriffszahlen, sowohl auf unserer Website abrufbar als auch auf all diesen Podcast-Kanälen. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz ordentliche Zugriffszahlen, die ja von Monat zu Monat mehr werden. Erscheint einmal im Monat, ja, kommt in Summe recht gut an und ich habe da schon immer wieder jetzt ein schönes Feedback bekommen. Also mir schreiben dann immer wieder Leute und sagen, habt ihr einen Podcast gehört? Finde ich cool, können wir mal uns kurz austauschen oder in Kontakt kommen. Ja? Also zum Beispiel wurde ich auch von einem führenden Mitarbeiter vom zweitgrößten Baukonzern kontaktiert, der hat den Podcast zu meinem Baufest gehört und hat gesagt, ihm würde das System interessieren. Dann haben wir ihm das mal online gezeigt. Das hat ihm sehr gut gefallen. Er musste sogar zugeben, dass wir da vielleicht weiter sind als Sie im großen Konzern. Und jetzt werden Sie es mal besuchen. Ja, mal schauen, was da draus wird. Aber so tauscht man sich halt auch irgendwo aus in der ganzen Sache. Man kriegt halt da auch noch einmal ein bisschen eine größere Bekanntheit und ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Nachdem ich jetzt auch in der Bundesinnung dort intensiv tätig bin, auch zuständig bin für unsere Zukunftsagentur Bau, die zur Bundesinnung gehört. Und für die Zukunftsthemen, glaube ich, passt das Thema mit dem Podcast da wirklich gut dazu und ist eine schöne Ergänzung zu den anderen Marketingaktivitäten, die wir machen, ob das eben das Fundament ist, unsere umfassende Webseiten ist oder unsere Social Media Aktivitäten, die wir so haben, ist das ein weiterer passender Baustein, um dort eben auch die Marke Riederbau irgendwo zu verbreitern.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.